Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Ortlieb, Tuteron, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, da haben wir lange drauf gewartet, Straßenverkehrsgesetz, jetzt ist es endlich durch und verabschiedet. Hast du ein bisschen eine Ahnung, was das für die Kommunen bedeuten wird?
Ja, ehrlich gesagt nicht so genau, weil es ja, sage ich mal, viel Geplänkel und viel Details gab um die Frage, was da genau im Gesetzestext steht. Und soweit ich weiß, ist die entscheidende Änderung, dass die Sicherheit des Verkehrs jetzt sozusagen dort verankert wurde, was auch immer Sicherheit des Verkehrs heißt.
Es ging ja einigen nicht weit genug, die Sicherheitsaspekte des Verkehrs gingen ja einigen nicht weit genug, aber ich glaube, das war eher so ein parteipolitisches Geplänkel. Ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende. Das Straßenverkehrsgesetz oder das, was wie es jetzt verabschiedet worden ist, ist ja schon irgendwie ein Kompromiss, der aus Sicht von Verkehrsaktivistinnen eher so ein, ja, nicht so ein ganz guter Kompromiss ist. Aber immerhin haben wir es jetzt und damit können wir natürlich in den Kommunen jetzt arbeiten und unseren Verkehr in den Städten vielleicht ein bisschen selbstbestimmter regeln. Also das bedeutet ja, dass wir Tempo 30 machen können, dass wir Busspuren und Fahrradspuren machen können, ohne jetzt großartig dafür eine Genehmigung vom Bund oder Land zu haben.
Okay, und du kennst das ja als Stadtrat auch sehr gut, was das in der Umsetzung bedeutet. Wird denn wirklich so viel einfacher? Kann man sagen, dass das für die Kommunen dann tatsächlich Abbau von Bürokratie bedeutet?
Naja, sagen wir mal so, vorher war es quasi nicht möglich, außer man konnte das extrem gut begründen, also eine Tempo-30-Zone zum Beispiel. Und jetzt könnte man einfach sagen, wir wollen das Tempo 30 da haben, weil wir glauben, dass es an der Stelle gut ist und müssen das nicht fachlich begründen. Und diese fachliche Begründung ist natürlich immer ein großes Bürokratiehindernis gewesen, was man aus dem Weg räumen musste. Und jetzt kann man das einfach mit gesundem Menschenverstand begründen.
Gut, du kannst es natürlich jetzt, wenn dieser Passus drinsteht, auch mit Sicherheitsaspekten begründen. Ist das nicht irgendwie genau das, was dann die Änderung bedeutet?
Das könnte ein Vorteil sein, ja. Große Enttäuschung ist so ein bisschen darüber, finde ich, dass die Vision Zero, also das Bestreben nach gar keinen Unfällen mehr, nach null Unfällen, nach null Verkehrstoten, das Bestreben ist im Gesetz nicht festgehalten. Naja, gut, den Kompromiss müssen wir gehen, da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber bei euch in Marburg war ja auch einiges los, oder? Also, ich meine, ihr könnt jetzt auch selbst bestimmen, aber irgendwie habt ihr euch nicht so richtig fürs Fahrrad entschieden in Marburg.
Ja, das ist eine relativ bittere Geschichte. Der Kampf um, bei uns heißt das MOVE 35. Das ist ein Verkehrskonzept, das bis 1935 umgesetzt werden soll, 2035 umgesetzt werden soll. Das ist abgelehnt worden in einem Bürgerentscheid. Das heißt, die bürgerlichen Parteien haben einen Bürgerentscheid angestrebt und haben sich da auch durchgesetzt, obwohl im Stadtparlament eigentlich schon alles beschlossen wurde, auch mit ordentlicher Mehrheit. Und dann gab es einen Bürgerentscheid und der Bürgerentscheid ging tatsächlich mit 52-48% gegen das gegen MOVE 35 aus. Jetzt muss man sagen, dass die Fragestellung war, bist du auch für die Halbierung des Autoverkehrs in der Stadt Marburg? Das heißt, es ging also, die Fragestellung war sehr explizit die Halbierung des Autoverkehrs. Und da haben sich wirklich viele BürgerInnen schwer getan. Ich finde, die Fragestellung war auch nicht richtig und auch nicht klug gewählt, weil es geht ja vor allen Dingen um die Verbesserung der Bedingungen für Fußgänger und RadfahrerInnen. Aber ja, das war natürlich dann am Ende die Gretchenfrage und man musste es auf den Punkt bringen, sonst hätte man wahrscheinlich irgendwie bestimmte Dinge verschleiert und das wollte man nicht. Deswegen ist diese Fragestellung dann für den Bürgerentscheid rausgekommen.
Das ist, finde ich, also in zwei Richtungen finde ich das erstaunlich und auch ein bisschen erschreckend, weil das MOVE 35, eine Halbierung des Autoverkehrs, würde ja bedeuten eine deutliche Verbesserung und Erleichterung des Autoverkehrs, weil wenn nur noch halb so viele fahren, dann kann ich natürlich total super fahren, wenn ganz viele mit dem Fahrrad fahren. Das sieht man ja in allen Städten, wo der Radverkehr 50% ausmacht. da kann ich ja wunderbar mit dem Auto fahren, weil eben die Straßen relativ frei sind. Also man könnte ja die Fragestellung auch so machen, möchtest du einen besseren und leichteren Autoverkehr? Dann hätten sich die Leute vielleicht teilweise nicht so schwer getan. Also an der Fragestellung merkt man schon, dass das irgendwie nicht so ganz astrein gelaufen ist, finde ich. Auf der anderen Seite, was ich auch ganz entscheidend finde, und das ist jetzt wieder was unsere Fahrradhändler unbedingt interessieren sollte, wenn so ein Move 35 in Marburg nicht durchkommt, das heißt, der Radverkehr fürs nächste Jahrzehnt extrem ausgebremst wird, dann kann ich natürlich auch mit meinem Geschäft deutlich weniger wachsen und nicht davon profitieren. Und das ist doch ein Grund, warum man sich in solchen Sachen als Fahrradgeschäft einmischen muss und sollte und kämpfen muss. Und wenn man jetzt hört, dass bei euch 2% entscheidend gewesen sind, dann weiß ich doch auch als Fahrradhändler, 2-3%, dies kann ich ja sogar als Fahrradgeschäft eventuell bewegen.
Ja, das ist, das ging tatsächlich um, ich glaube, 1500 Stimmen. Ich weiß es nicht ganz exakt, ich war in der Zeit im Urlaub, aber tatsächlich ging es genau um diese Stimmenanzahl ungefähr. Und du hast völlig recht, auch als Fahrradhändler und Händlerin kann man da was bewegen und kann auch sozusagen seine Kunden aktivieren. Ist hier nicht passiert. Tatsächlich sind die FahrradhändlerInnen auch ambivalent gewesen. Das weiß ich, weil einige Aktivisten auch bei denen angeklopft haben und gesagt, wollte das unterstützen, weil es gab relativ viel Stimmung, dass die Gewerbetreibenden dagegen seien, weil weniger Parkplätze bedeutet weniger Kundschaft. Das ist ja in der Zwischenzeit längst widerlegt. Es gibt genug Studien und Beweise von Städten, in denen das umgesetzt wurde, in denen Verkehrsberuhigung umgesetzt wurde, dass das der örtlichen Wirtschaft durchaus geholfen hat. So, das ist belegt, beziehungsweise zumindest ist das Gegenteil nicht widerlegt. Aber diese Ängste sind hier deutlich geschürt worden und haben sich auch bei den Fahrradhändlern verfangen. Also da sind FahrradhändlerInnen ja auch nichts anderes als Bürgerinnen einer Stadt und leider an der Stelle auch zu verängstigen offensichtlich.
Ja, das sehe ich tatsächlich anders. Fahrradhändler und Fahrradhändlerinnen sind schon was anderes als normale Bürger und Bürgerinnen von einer Stadt, weil ich natürlich, wenn ich ein Fahrradgeschäft habe, ich kann das Fahrradgeschäft natürlich auch machen und sage eben, eigentlich bin ich fürs Autofahren und es müssen wirklich so viele Leute Auto fahren. Aber dann habe ich, glaube ich, auch mein Berufsziel verfehlt. Also als Fahrradhändler oder Fahrradhändlerin muss ich mich doch schon für den Fahrradverkehr einsetzen, ansonsten mache ich doch irgendwas falsch. Das kann doch sonst gar nicht funktionieren. Ja.
Also hier ist es leider jetzt schiefgegangen. Ich bedauere das sehr, habe auch selber gekämpft dafür, dass das irgendwie sich durchsetzt, versucht mit Argumenten auch Menschen aus der ländlichen Bevölkerung auch ein bisschen zu überzeugen. Das war tatsächlich der Knackpunkt dann. In der Stadt waren sie für die Verkehrswende. Die ländliche Bevölkerung hat dagegen entschieden und das hat letztendlich den Ausschlag gegeben. So, ist ja auch ein bisschen kritisch, finde ich. Wir leben in der Stadt und die ländliche Bevölkerung entscheidet zu gleichen Anteilen mit, wie das Leben in der Stadt stattfindet. Ich habe gedacht, irgendwie vielleicht müsste man mal aktiv werden und die Fahrradcommunity dazu auffordern, ihre Privat-PKWs in den Dörfern abzustellen. Habe ich gedacht, vielleicht eine gute Aktion, eine Woche lang mal in dem Dorf und eine Woche in einem anderen Dorf und dann sagen irgendwie so, naja, wieso, wir wollen doch auch freien Zugang zu euren Dörfern. Und man darf ja auch überall parken. Das ist ja auch das Krasse an.
Das wäre zumindest mal eine außergewöhnliche Protestaktion, da hast du recht. Ja. Aber genau. Dann lassen wir doch mal Marburg und Move 35 hinter uns. Ja. Ja, für andere Städte kein Vorbild, das so zu machen, sondern eher eine Mahnung, sich zu engagieren, vielleicht auch politisch zu engagieren. Dazu rufen wir eigentlich immer wieder auf und du als Fahrradhändler oder du als Fahrradhändlerin, engagier dich politisch, kämpf dafür, dass Fahrradfahren in der Stadt tatsächlich eine Bedeutung gewinnt und sicherer wird. Und dann kann es auch in Zukunft funktionieren, glaube ich. Aber wir haben heute ein anderes Thema, Uwe.
Der VSF hat eine Partnerschaft mit Rose eingegangen.
Wieso sagst du das so? Ist das so?
Nein, das wird uns vorgeworfen. Also das ist schon so, dass die Diskussionen in unseren Foren und die Fragestellungen, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, die waren doch sehr intensiv, kann man sagen. Und also kontrovers, das heißt ja nicht nur, dass wir haben auch durchaus viele Zustimmungen gekriegt dafür. Also es ist jetzt nicht nur Gegenwind gewesen, aber eben von allen Seiten und auch ganz viel Verwunderung, warum wir als Verband eine Partnerschaft mit einem Versandhändler eingehen. So, das machen wir schon viel länger, das muss man dazu sagen. Also das machen wir schon seit 5-6 Jahren. Aber Rose ist natürlich so bekannt und die Pressemitteilung von Rose mit der Partnerschaft mit dem VSF, das ist sozusagen Grund gewesen, warum es jetzt auch mal wirklich intensiv besprochen wurde.
Das heißt, es gibt also schon auch zwei Meinungen dazu, ob man so eine Partnerschaft eingehen sollte oder nicht. Und Rose ist ja nicht nur ein Versandhändler, die haben ja auch stationäre Geschäfte, aber eben überwiegend verteilen sie ihre Fahrräder schon zentral, oder? Uwe, jetzt hast du gesagt, der VSF ist eine Partnerschaft mit Rose eingegangen, aber so ganz stimmt das ja eigentlich nicht. Eigentlich sind die VSF Allride-Werkstätten gesammelt eine Partnerschaft mit Rose eingegangen, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das hast du richtig verstanden. Das ist genau der Unterschied. Nicht der VSF als Ganzes, also nicht unsere 280 Händler und Filialen sind eine Partnerschaft eingegangen. Das könnten und dürften wir auch gar nicht ohne Beschluss und ohne Entscheidung mit allen. Diese Entscheidung haben die VSF Allride-Werkstätten getroffen. Das heißt, die 60 zertifizierten Werkstätten, die nach dem VSF Allride-Prinzip arbeiten, die haben einen eigenen Werkstattkongress, so nennen wir den, um Entscheidungen zu treffen. Und auf diesem Werkstattkongress ist mit großer Mehrheit entschieden worden, eine Partnerschaft mit Rose einzugehen. Das heißt, mit großer Mehrheit, nur um das mal klarzustellen, es gab zwei Gegenstimmen der anwesenden Teilnehmer und ich glaube irgendwie 40 Stimmen, die dafür waren.
Uwe, das ist ja auch eine grundsätzliche Geschichte, wenn ich die Statuten der VSF Allride-Werkstatt lese. Und das war ja von Anfang an so. Dann haben wir uns in den Allride-Werkstätten ja sowieso verpflichtet, alle Fahrräder, die in die Werkstatt kommen, zu reparieren. Es sei denn, wir können das technisch nicht.
Ja, da müsstest du, glaube ich, eher was, also anstatt die Frage mir zu stellen, du tendenziell was dazu sagen, weil du warst bei der Ausarbeitung dieser Statuten damals mit dabei, als es ja, begonnen hat.
Das ist so. Das war auch gar keine Frage, sondern es war tatsächlich die Feststellung, dass es so ist. Wir haben uns vorgenommen, also jedes Fahrrad, was in die Werkstatt kommt, auf jeden Fall zu reparieren. Und die Idee dahinter war auch, dass wir allen Menschen, die Fahrrad fahren, helfen, mit dem Fahrrad weiterfahren zu können. Also das war schon der Grundgedanke dahinter, dass eine Werkstatt wirklich eine Serviceabteilung ist, die jedem Menschen helfen soll und nicht nur den eigenen Kunden und nicht nur den Kunden mit den Rädern, die bei uns gekauft worden sind, sondern wirklich allen Menschen. Und das schließt ja dann auch so eine Reparatur von Rose mit ein. Das heißt also, ausschließen kann ich als VSF Allride-Werkstatt ein Canyon oder ein Rose ja sowieso nicht, weil wir müssen ja ganz ehrlich sein, das sind ja vernünftige, gut konstruierte und Fahrräder mit hochwertigen Bauteilen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand technisch nicht in der Lage ist, solche Fahrräder zu reparieren.
Na, das ist ja auch immer Voraussetzung für so eine Partnerschaft, dass die Fahrräder in so einem Zustand sind und in so einem auf einem technischen Niveau sind, dass sie für unsere Werkstätten gut zu reparieren sind. Das ist gar keine Frage. Und die Diskussion über die Pflicht, jedes Fahrrad zu reparieren, wie auch die Diskussion über Partnerschaften im Versandhandel, die führen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, die führen wir jedes Jahr. Das wird auch immer wieder diskutiert und die Argumente auch nochmal auf den Tisch gelegt. Aber wie gesagt, die Entscheidungen sind seit Jahren eindeutig.
Haben wir denn jemanden, der anderer Meinung ist als wir? Also haben wir jemanden, der ein paar Argumente mal bringt, die gegen so eine Partnerschaft sind?
Ja, den haben wir ja auch sogar eingeladen und den dürfen wir auch gleich begrüßen. Ja, bei uns zu Gast ist Andreas Erhardt, Ratgeber Mainz. Hallo Andreas.
Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Andreas, schön, dass du da bist. Du hast ja in Mainz ein Fahrradgeschäft, was von Anfang an schon bei der VSF Allride-Werkstatt mitgeplant und mitgemacht hat. Mittlerweile ist das ein bisschen anders, aber wir haben dich ja eingeladen, weil wir in dir auch einen Kritiker in der Zusammenarbeit der Allride-Werkstätten mit Rose haben. Kannst du mal ein bisschen deinen Standpunkt darlegen?
Ja, also der Punkt bezieht sich nicht direkt auf Rose, sondern wir haben eine hervorragende lokale Infrastruktur und einen lokalen Vertrieb. Und die Frage für mich ist es, warum soll ich diesen unglaublichen Vorteil denen geben, die mir sonst den Alltag schwer machen?
Das heißt also, du meinst, ein Fahrradhersteller wie Rose wie Canyon oder wie andere Versandhändler. Wir müssen ja gar nicht unbedingt die namentlich benennen, aber jeder kennt ja die Versandhändler oder die Fahrradhersteller, die andere Vertriebswege nutzen, sagen wir es mal so. Machen dir das Leben schwer?
Sag mal so, wir sind ja jetzt nicht so weit weg von Koblenz, ohne Namen zu nennen, aber der Spaß an der Sache ist es ja, dass Online-Händler aufgrund des großen Produktes, was sie hin und her schicken müssen, nämlich dem Fahrrad, erstmal einen Nachteil haben gegen sonstige Online-Vertriebler, die andere Waren verschicken. Und wir haben halt eine lokale Infrastruktur aufgebaut über Jahrzehnte und der Einzelhandel über Jahrhunderte. Und diese lokale Infrastruktur fehlt den Onlinern und sie können sie auch nicht anders abbilden. Also versuchen sie quasi Huckepack auf unsere Infrastruktur zu reiten. Das sehe ich problematisch.
Okay, ich könnte aber auch sagen, die versuchen jetzt Teile der Infrastruktur käuflich zu erwerben.
Das könnte ich sagen. Die Frage ist, wenn ich jetzt das mit dem käuflich sehe, sozusagen ist es für mich ist es in meiner strategischen Entwicklung als lokaler Einzelhandel sinnvoll, meine Infrastruktur für Geld Dritten zu öffnen? Und da sage ich ganz klar nein, damit säge ich an meinem eigenen Ast.
Dann wäre meine Frage jetzt, hat denn die Strategie, keine Partnerschaft mit Versandhändlern einzugehen, deren Entwicklung bisher verhindert?
Ja, wir haben ja in dem Fall kein Paralleluniversum, wo wir jetzt irgendwie Daten ziehen können, à la Marvel. Das kriegen wir leider nicht hin. Aber der große Fachhandelsanteil, den die Fahrradbranche hat im Vergleich zu anderen Branchen, zeigt ganz klar, dass lokal ein Riesen-Benefit ist. Und diese Infrastruktur aufzubauen für Online ist nahezu nicht möglich oder nicht finanzierbar. Sie könnten nie die Preise halten. Und wir sehen das bei Zalando und Co., die lokale Läden versucht haben aufzumachen, damit gescheitert sind und das mit kleinen handlichen Gütern. Also deswegen würde ich sagen, wir sind bei so einer hohen Quote im Einzelhandel und Fachhandel, das ist schwer zu toppen und das gibt uns recht.
Ja, aber grundsätzlich, das ist immer die Frage, ob es dann die richtige Entscheidung war oder ist, eben solche Fahrräder nicht zu reparieren oder zu servicen. Also ich habe ja grundsätzlich bei meinem Geschäft eine andere Geschäftsidee im Hintergrund und ich glaube oder hoffe auch, dass viele Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler das auch haben. Wir versuchen den Menschen das Fahrradfahren so bequem und leicht wie möglich zu machen, damit die möglichst viel Fahrrad fahren. Und wenn sich jemand entscheidet, ein Fahrrad woanders zu kaufen, das ist ja nicht nur der Onlinehandel, das kann ja auch ein anderer Händler sein, dann kümmere ich mich natürlich lokal um das Fahrrad trotzdem, weil ich sehe meine Fahrradreparaturwerkstatt zumindest als Verkehrsinfrastruktur. Also wir haben da einen Serviceauftrag, den wir leisten müssen. Siehst du das denn anders?
Ja, wenn das der Serviceauftrag ist, den wir leisten müssen, dann freue ich mich, wenn der Staat das mit 7% Mehrwertsteuer dann fördert und sagt, das ist der Gegenpart dazu. Aber ansonsten habe ich da momentan keinen Vertrag mit. Ich sehe mich durchaus als Teil der lokalen Infrastruktur, klar. Wir sind auch lang genug dabei und wir lassen keinen Kunden mit einem Canyon oder Rose liegen, der mit einem Platten bei uns vorbeikommt. Das ist überhaupt kein Thema. Das machen wir, da kümmern wir uns drum. Und ich sehe da gerne den Vergleich zur Autoindustrie. Wenn du mit deinem Golf mit einem Platten bei einer Mercedes-Werkstatt hängst, werden sie dir höchstwahrscheinlich den Platten reparieren, wenn er reparierbar ist. Und ansonsten die Wartung dem Kollegen machen lassen, der das Fahrzeug in den Markt gebracht hat. Dass Mercedes sich jetzt öffnet für Byte, für Tesla oder für Xiaomi, um billige Elektroautos aus China zu warten und zu servicen, das sehe ich momentan nicht. Deswegen, der große Schwachpunkt ist immer das Servicenetz bei Fahrzeugen und diesen Faustpfand werde ich nicht aus der Hand geben wollen.
Wir beobachten ja als Verband immer sozusagen auch größere Bewegungen im Hintergrund und, sage ich jetzt mal, Dinge, die in Entwicklung sind, die aber praktisch außen noch nicht sichtbar sind. Hast du denn nicht die Befürchtung, dass, ich sage jetzt mal, die großen Player, und dazu gehört Rose ja durchaus auch und Canyon auch, dieses Service Gap, was es ja durchaus gibt, durch eigene Stationen dann ersetzt und sicherstellt?
Ich würde mich freuen, wenn sie die eigenen Stationen aufmachen. Wir haben ja einen niederländischen Kollegen gehabt, der das ja schon mal versucht hat. Hier in Frankfurt war eine große Servicewerkstatt gewesen und Van Moof hat das probiert, Millionen verbrannt, letztendlich mit drüber gestolpert und Insolvenz geführt. Nein, ein Servicenetz aufbauen ist unendlich teuer. Und du brauchst die lokalen Begebenheiten, du musst das im Blick behalten. Wenn sie es hinkriegen, habe ich kein Problem damit. Wir haben zu wenig Servicestellen für Fahrzeuge. Also die Verkehrswende scheitert ja momentan durchaus an Fahrradinfrastruktur, auch an Werkstätten. Aber baut das bitte auf, liebe Firma Rose, liebe Firma Canyon, H&S Bike Discount, wen auch immer es noch gibt, baut Werkstätten auf. Wir brauchen Kapazitäten. Das ist kein Konkurrenz für mich.
Andreas, ich stimme dir ja soweit zu, dass Service-Werkstätten aufzubauen für die Versender, für die anderen Vertriebskanäle quasi nahezu unmöglich ist. Und wir haben eigentlich aber auch ein gutes Netz an Werkstätten. Ich bin nicht unbedingt deiner Meinung, dass wir zu wenig Werkstätten haben. Ich glaube einfach, dass man durch diese Werkstätten tatsächlich noch viel mehr durchschleusen könnte. Und ist es nicht so, dass gerade wir für die Versender, für die anderen Vertriebskanäle deutlich bessere Preise erzielen können in diesen Werkstätten?
Man könnte den Gedanken hegen, dass man einfach den Rohertrag durch so Aufträge erhöht in der Werkstatt und damit die Werkstatt lukrativer macht, also quasi den externen Versender als Subventionspartner der eigenen Software oder als Umsatztreiber der eigenen Werkstatt zu nutzen, kann ich mir durchaus vorstellen. Wir haben aber eine sehr, sehr hohe Auslastung momentan. Wir haben Fachhandelsmangel, wir haben eine Bundesregierung, die nichts im Bereich Handwerk ernstzunehmend unternimmt. Wir haben in allen Gewerken, die wir so kennen, von Toilette über Heizung, über Solar, über Fahrrad, über Auto, zu wenig Personal. Deswegen sehe ich nicht, wieso ich das momentan in irgendeiner Art und Weise freigeben müsste.
Na, es gibt ja Werkstätten, die in den letzten Jahren ihre Kapazitäten ausgebaut haben und beim Ausbau dieser Kapazitäten froh sind, wenn sie zugesichert bekommen und stabile Frequenzen planen können. Das ist ja was jetzt mit dem eigenen Kundenkreis oder Kundenstamm nur bedingt geht, also das geht, aber das geht sozusagen nicht zu 100% oder nicht zu 120%. Und wenn du ausbaust, brauchst du ja mehr. Und das ist ja was Rose dann zusichern würde.
Momentan bin ich ja für andere Fachhandelsmarken auch offen. Vielleicht ist das ein Missverständnis. Das heißt, alle Riesen- und Müllerräder, die irgendwo mal in Deutschland verkauft sind, sind bei uns immer willkommen. Kleinigkeiten machen wir auch beim Rosebike, aber wir werden bestimmt nicht Garantieleistungen und die Servicenetzwerkstatt dafür darstellen. Das heißt, wir sind ja schon teilgeöffnet. Wir sind nicht so geschlossen, wie sie erstmal den Anschein hatte. Das ist also vielleicht an der Stelle ein bisschen klarzustellen. Ein fast reiner Online-Versender oder reiner Online-Versender hat einfach diesen Nachteil. Und da hieß es ja eben passend, das ist unendlich teuer. Damit sich das für uns rentiert, müsste unser Werkstattverrechnungssatz für die Kollegen unendlich teuer sein. Der geht dann gegen unendlich. Das werden die nicht zahlen, das werden nicht bereit sein zu zahlen.
Naja, sie zahlen ja Verbraucherpreise, Stundensätze, und das heißt, dann werden die Kosten ja wieder auch gedeckt werden von dem, was Dings, und das müssen sie sich auch leisten. Also das ist ja schon so, dass du deine Werkstatt ja zu einem bestimmten Stundensatz vermarktest, um damit alles zu decken, was in der Werkstatt an Kosten ansteht. Das machst du ja professionell, und genau diese Stundensätze berechnen wir ja Rose auch. Also das heißt irgendwie so, damit wird ja die Serviceleistung für sie nicht günstig, sondern auch eher teurer. Und die zweite Frage, die sich für mich ja anschließt, ist auch, wer gewinnt denn da mehr? Also du kommst doch wirklich dann mal an Versandkunden ran, die du sonst doch gar nicht erreichst. Also die Frage ist doch für mich, sind das denn nicht Kunden, die für dich auch als Händler interessant sind?
Das wäre die spannende Frage. Die wären für mich interessant, wenn sie merken, dass sie mit einem Online-Fahrzeug nicht den Service vor Ort kriegen, den sie, wenn sie lokal gekauft haben, bekommen. Ich finde es immer so ein bisschen vergleichbar, wenn irgendeine große Buchhandlung in der Stadt irgendwie eine Amazon-Packstation im eigenen Laden betreiben würde. Da würde man sich leicht an den Kopf greifen und kratzen. Und deswegen, wieso sollte ich nochmal gesagt den Service anbieten und damit an meinem eigenen Ast sägen?
Also ich sehe es tatsächlich so, der Fachhandelsanteil ist ja extrem groß, das hast du ja vorhin am Anfang schon mal gesagt, Andreas. Wir haben den großen Fachhandelsanteil deswegen, weil die meisten Menschen sich Fahrräder nur nach eingehender Beratung im Fachhandel kaufen. So, und dann gibt es aber auch eine gewisse Anzahl von Menschen, die überhaupt gar keine Beratung brauchen, weil sie es eh viel, viel besser wissen, als man im Fachhandel eine Beratung kriegen könnte, weil sie genau wissen, was sie haben wollen. Also es ist ja eine sehr besondere Klientel. Natürlich gibt es dazwischen noch so Grautöne, das ist ja keine Frage. Aber genau diese Kunden, die brauchen von mir meine Serviceleistung, Beratung gar nicht. Die brauchen aber meine Werkstatt. Und genau die Kunden will ich eigentlich in der Werkstatt haben, weil sie einen sehr, sehr guten Rohrtrag in die Werkstatt bringen, sehr hochwertige Fahrräder, die sehr leicht zu reparieren sind, in die Werkstatt bringen. Und deswegen habe ich schon, bevor der VSF mit den Allride-Werkstätten den Vertrag mit Rose geschlossen hat, habe ich einen Vertrag mit Rose gehabt.
Also wir hatten einen Vertrag mit Canyon gehabt, das ist 20 Jahre her. Und da gab es einen großen Serviceaustausch von Gabeln. Und in der Abwicklung war das hakelig. Das ist, habe ich schon gesagt, 20 Jahre her. Da hat man noch Faxe geschickt, wenn ich mich dunkel erinnere. Der entscheidende Punkt ist, da so eine Symbiose kann funktionieren bestimmt bei lokalen Händlern. Aber wir ändern damit, meiner Meinung nach, Paralleluniversum fehlt, den Bereich Fachhandelsanteil. Weil es für viele, die rein online kaufen würden, einfach noch ein gutes Argument ist, ich kriege schnell einen guten Servicetermin beim Kunden vor der Tür. Der spannende Punkt ist, um das noch kurz auszuführen, es liegt ja am Produkt Fahrrad und wie es geliefert wird. Wir haben in der Fahrradbranche zum Glück das Problem, dass wir etwas extrem Sperriges haben, was wir nicht fahrfertig verschicken können oder fast keiner schafft es und was in der Regel als Halbware oder fast entmontiert kommt. Irgend so eine Mischung aus IKEA und eine Gartenlounge, die angeliefert werden will. Und genau das sorgt ja für den hohen Fachhandelsanteil. Und diese Teilproduktion, die wir übernehmen könnten, die möchte ich nicht übernehmen, weil das ist meine Stärke und das gebe ich nicht aus der Hand.
Jetzt noch für mich noch eine letzte Frage. Diese ganzen Fragen von Online und Offline, von Versand und von stationärem Handel, das bewegt sich ja sehr und schon seit vielen Jahren. Wir diskutieren locker seit 2015 darüber, dass diese Marktanteile und diese Frage, wer jetzt wie agiert und welche Vertriebswege nutzt, ja in Bewegung sind. Denkst du denn, dass diese Grenze überhaupt so scharf zu stellen ist oder dass nicht auch deine Fachhandelspartner bei der Belieferung in der Zwischenzeit auch andere Wege gehen und du das gar nicht mehr so scharf trennen kannst?
Ich kann es in meinem eigenen Betrieb gar nicht mehr so scharf trennen. Natürlich habe ich das Thema, dass Fachhandelsmarken wie Riso Müller mit Werksverkäufen und Direktvertrieb unter Einbeziehung des Handels agieren. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass ein Drittel unserer Kinderräder verkaufen wir online ausschließlich zur Abholung bei uns. Das heißt, Mama oder Papa haben gar keinen Bock mehr, in den Handel zu gehen, weil sie gar keine Zeit haben. Die wissen, was ein Wurm 5 ist und sind mit dem Wurm 5 glücklich oder brauchen einfach einen Wurm 6. Total easy. Die gehen bei uns auf die Homepage, die kaufen das lokal, wir haben es verfügbar, die kriegen es fahrfertig bei uns übergeben. Meistens haben sie schon per PayPal bezahlt. Wir haben da keinerlei Berührungsängste. Wir können auch online. Wir können viel besser online, als Onliner offline können.
Okay, Andreas, da sind mal ein paar schöne Ansichten gewesen und eine kontroverse Meinung. Das war wunderbar, dass du uns das jetzt nochmal so schön dargelegt hast. Wir werden und wir müssen uns ja auch nicht auf eine Meinung einigen, aber ich glaube, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer war jetzt mal klar, es gibt hier schon verschiedene Ansichten und verschiedene Meinungen dazu. Wer am Ende richtig liegt, das werden wir wahrscheinlich gar nicht so genau rauskriegen. Weil, wie du schon sagst, wir werden kein zweites Szenario aufbauen können, wo wir das mal testen können. Also von daher, wir glauben an die Zusammenarbeit mit Versandhändlern. Viele wie du, Einzelhändler, die eine Werkstatt betreiben, glauben daran nicht. Wir können es nur einfach weiter diskutieren und weiter zusammenarbeiten, glaube ich. Danke, dass du heute mal unser Gast warst, Andreas.
Vielen Dank für die Einladung von euch. Vielen Dank für den Austausch. Genau, der VSF muss nicht immer einer Meinung sein. Das macht den VSF lebendig und es macht auch Spaß, mit euch zu diskutieren.
Die Eurobike in Frankfurt wird auch dieses Jahr wieder zum globalen Treffpunkt der Fahrrad- und Eco-Mobility-Branche. An den Business Days vom 3. bis 5. Juli erwarten sich unter anderem speziell für den Fachhandel gestaltete Konferenzen, Rundgänge und Networking-Events. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter eurobike.com/tickets.
Heute bei uns im Podcast und natürlich dann jetzt auf der anderen Seite, auf der Nicht-Fachhandelsseite, sondern auf der Seite von Rose, Thorsten Heckrath-Rose. Mit Rose-Versand oder mit Rose-Bikes, ein Fahrradhändler, der einen anderen Vertriebskanal als der klassische Fachhändler, Fachhändlerin geht. Thorsten, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wir haben dich eingeladen, weil die VSF Allride-Werkstätten mit deiner Firma und eurer Firma mit Rose Bikes eine Partnerschaft eingegangen sind, was Service und Wartung und Reparatur betrifft. Was war denn eure Motivation, so eine Partnerschaft anzustoßen?
Ja, zum einen ist es natürlich die Kompetenz des VSF in Bezug auf Service und gerade Effizienz auch in Fahrradwerkstätten als sehr hoch, schon lange bekannt. Und wir nehmen den VSF da schon seit längerer Zeit auch als treibende Kraft wahr, wenn es um diese Themen geht. Und einige der Händler kennen wir auch seit vielen Jahren und wir wissen, dass wir da ähnliche Qualitätsansprüche hegen und verfolgen. Und wir haben natürlich jetzt für uns gesehen die große Herausforderung, dass wir uns die letzten Jahre sehr stark vom Händler, ne, vom klassischen Online-Händler, so wie man ihn halt kannte mit Katalog und allem Zip und Zap, sehr stark zur Fahrradbrand entwickelt haben. Und mit diesem Wachstum geht natürlich dann einher, dass wir auch da den Bedarf haben, einfach an Partnerschaften und an neuen Modellen, die wir gemeinsam umsetzen können.
Thorsten, wenn es so eine Partnerschaft gibt, dann führst du ja eure Kunden in den Fachhandel. Und dort werden sie dann ihre Serviceleistung abholen. Hast du denn nicht die Befürchtung, dass es dann viele eurer Kunden, dass die dann auch im Fachhandel bleiben und zukünftig ihre Räder dort kaufen?
Also Angst davor habe ich ehrlich gesagt nicht, weil jeder Händler und jede Brand hat so ihre Stärken und Schwächen. Na, wir machen das ja auch schon seit vielen Jahren und es gibt seit 1907. Wir kommen aus der Rolle als Händler, haben uns jetzt zur Fahrradmarke entwickelt. Und ich glaube, jeder Kunde hat da auch einfach seine persönlichen Präferenzen, ob ihm jetzt wichtig ist, dass es wirklich ein ganz bestimmtes Fahrrad von einem ganz bestimmten Brand ist oder ob es dann eher die Beziehung zum Händler ist, zu dem, der wirklich um die Ecke quasi lokalisiert ist. Und von daher, glaube ich, hat jeder von uns so seine Rolle im Markt und seine Positionierung, die da auch eine Berechtigung im Markt gibt.
Jetzt gibt es ja, jetzt ist der Fachhandelsanteil ja tatsächlich bei 75%. Ne? So wissen wir so roundabout in dieser Größenordnung. Da sind wir ja auch sehr froh drüber. Als VSF sind wir sehr froh drüber und wollen da auch wirklich ja ungerne was von dem Stück Kuchen abgeben. Glaubst du denn, dass diese Einteilung Versandhändler und stationärer Handel und Marken, die nur so oder diesen oder jenen Vertriebsweg gehen, dass die überhaupt aufrechtzuerhalten ist?
Also ich glaube, dass es die Mischung macht. Ne? Also jeder Kunde informiert sich ja online. Ich glaube, das geht fast allen Händlern so, dass die Kunden extrem gut vorinformiert mittlerweile zu Beratungsterminen kommen oder zu Probefahrten. Und daran sieht man ja auch am besten, dass die Kanäle da sehr, sehr stark miteinander verschmolzen sind und dass der Kunde als Benutzer des Produkts letztendlich da vor allem den Anspruch hat, sich zu informieren und gut beraten zu werden und einen guten Service zu bekommen. Und von daher glaube ich halt, dass man sowieso nicht mehr in diesen klassischen Schubladen und Kategorien denken sollte und dass wir vor allem halt auch gemeinsam als Branche daran arbeiten sollten, wie wir es schaffen, dass dieses Kundenerlebnis wirklich über alle Kanäle wirklich gut und konsistent bleibt. Und wie schaffen wir es, dass Kunden, die sich entschieden haben, beispielsweise auch auf ein Auto zu verzichten und in Zukunft mit dem Fahrrad zu pendeln, dass die halt wirklich dann auch auf dem Fahrrad mobil bleiben. Ne? Oder die sich entschieden haben, das Fahrrad ist für mich irgendwie Sportmittel und Freizeitmittel der ersten Wahl, dass ich auch diesen Kunden ein gewisses Versprechen abgeben kann, was den Service betrifft.
Aber genau da ist ja, glaube ich, da liegt der Hase ja im Pfeffer, das Versprechen an den Service. Und das ist natürlich gerade als Online oder als Händler mit einem Vertriebskanal mitunter sehr viel schwieriger. Ich weiß, ich kann mich zurückerinnern, das muss viele Jahre her sein auf der Viva Velo. Da hatte Rose Bikes gerade mit Lifecycle einen Servicevertrag abgeschlossen. Da haben wir uns getroffen, wir beide, und da habe ich zu dir gesagt, Mensch, da hätte ich doch bessere Partner für dich gehabt. Du hast gesagt, naja gut, jetzt haben wir den Vertrag. Das hat offensichtlich nicht besonders gut geklappt mit Lifecycle, glaube ich. Also vielleicht kannst du da zwei, drei Worte zu sagen. Wieso habt ihr euch jetzt für die VSF Allride-Werkstätten entschieden, beziehungsweise werden die auch so entlohnt, dass der Service dann auch funktioniert und strebt ihr da eine wirklich faire Partnerschaft an oder was ist euer Begehr?
Also grundsätzlich fair muss es immer sein. Ich glaube, das kann man schon mal vorwegschicken. Wenn es nicht fair wäre oder wenn es eine sehr einseitige Geschichte wäre, dann würden wir es, glaube ich, auch nicht machen. Ne? Ich glaube, dieses Bekenntnis dazu, dass wir Omnichannel denken und dass wir halt auch sehr stark auf die Präsenz vor Ort setzen, ist ja allein schon dadurch abgegeben, dass wir eigene Stores betreiben. Ne? Auch im Gegensatz zu vielen anderen D2C-Anbietern investieren wir da ganz klar in ein qualitativ sehr hochwertiges Netzwerk. Ich glaube, das sieht man auch an den Stores, die wir bauen, dass wir das wirklich sehr ernst meinen und da nicht irgendwelche Mogelpackungen irgendwo ansetzen. Was jetzt damals Lifecycle angeht, die waren halt so mit die Ersten, die sich geöffnet haben und die auch letztendlich ja, Partnerschaften angeboten haben, muss man sagen. Die waren vielleicht damals ein Stück zu früh und haben möglicherweise auch die Herausforderung unterschätzt, was es heißt, zum Kunden rauszufahren und dann halt wirklich auch, sag mal, sehr kleinteilige Services beziehungsweise Services, wo vielleicht gar nicht so ein großer Auftragswert hintersteht, dann beim Kunden vor Ort auszuführen. Ich glaube, dass der Betrieb in den Werkstätten, wo der Kunde dann in die Werkstatt gekommen ist, ganz gut funktioniert hat, aber zum Kunden rausfahren war dann vielleicht doch ein Stück weit zu ambitioniert in dem Moment.
Also, glaube ich, da können wir uns schon mal einig, da sind wir uns schon mal sehr einig, die mobilen Services, die rausfahren zum Kunden, funktionieren vielleicht in Einzelfällen, aber sie funktionieren nicht flächendeckend deutschlandweit, weil das Fahren ja die Kapazitäten der Fachkräfte vereinnahmt und diese Zeit geht ja verloren und wir haben ja viel zu wenig Fachkräfte.
Absolut.
Das muss man ja ganz klar sagen. Und dieses Manko muss man ja beachten. Also da bin ich auch ganz stark bei den Kritikern, die sagen, irgendwie so bei Fachkräftemangel, wir haben ja sowieso nur mangelnde Kapazitäten. Da muss man ganz klar sagen, da müssen wir zusammen dran arbeiten. Das tun wir ja auch schon. Also mit Rose arbeiten wir ja sehr stark, auch auf der politischen Ebene zusammen, um genau diese Themen, Fachkräftemangel, politische Veränderungen, was Verkehr betrifft und sowas, irgendwie voranzutreiben.
Ja, ist halt genau diese Denkweise, die ich auch meine. Ne? Da sind wir uns sehr ähnlich. Wir denken in eine ähnliche Richtung. Wir wollen, dass die Leute mobil bleiben. Wir wollen, dass wir eine gute Experience auf dem Fahrrad gemeinsam schaffen. Na, wir wollen uns für die politischen Dinge einsetzen. Wir wollen die Infrastruktur nach vorne bringen. Und ich glaube halt, dass diese Ähnlichkeiten, die wir da haben, an genau diesen Punkten, dass die eigentlich viel, viel mehr ausmachen, als dann vielleicht die Unterschiede im Vertriebskanal, der vielleicht so unsere Kernidee in der Vergangenheit auch war. Ich glaube, diese Unterschiede werden eigentlich eher immer weniger.
Jetzt habt ihr ja schon Servicepartnerschaften viel früher angeboten, als seitdem wir die jetzt in diesem Jahr eingegangen sind. Kannst du denn sagen, wie viel VSF-Händler ihr da schon als Servicepartner hattet? Also gab es da schon eine nennenswerte Zahl?
Da bin ich jetzt echt überfragt, wer da genau welchem Netzwerk oder Verband angeschlossen war. Das müsste ich tatsächlich nochmal rausfinden.
Ja.
Kann ich jetzt so nicht sagen.
Okay, ich kann jetzt mal von uns aus sagen, das war ja auf jeden Fall, waren das ja ein Dutzend Händler, die das schon gemacht haben und die eigentlich in der Regel sehr positiv darüber gesprochen haben und gesagt haben, das führt uns Kunden zu, die sonst nicht bei uns ins Fachgeschäft kommen. Der ein oder andere Kunde ist auch als Kunde zu gewinnen, also das tatsächlich auch als Effekt. Aber wir können diese Kunden sehr zufriedenstellen, wenn wir die Räder servicieren. Und das ist, glaube ich, also die waren nicht negativ, sondern die waren eher positiv gestimmt und aufgestellt. Das war für uns ja auch ein Hauptargument und ausschlaggebend für eine Partnerschaft.
Ja, und genau das müssen wir ja letztendlich auch dann mit einbringen, dass dann jemand, der zum Service kommt, dann vielleicht auch Zubehör beim Händler vor Ort kauft, sich in gewisser Form noch ausstatten lässt oder vielleicht auch irgendwann nochmal ein Fahrrad da kauft. Das ist einfach mit einkalkuliert und das gehört auch irgendwo mit dazu. Und ich glaube, dass es für uns alle besser ist, wenn sich die Guten im Markt zusammenschließen und Lösungen entwickeln und den Fahrradmarkt dadurch insgesamt nach vorne bringen und professionalisieren.
Ja, ich glaube, da sagst du schon ganz was Richtiges. Also denn wenn die Guten sich zusammenschließen und das, für mich sind die Guten die dem Kunden einen Nutzen bieten. Und welcher Nutzen das auch letztendlich immer sein mag, ob Fahrradverkauf, ob Fahrradservice oder was auch immer, solange ich dem Kunden einen sehr guten Nutzen anbieten kann, werde ich natürlich auch ein sehr gutes Geld verdienen. Denn mit einem guten Nutzen verdiene ich Geld. Und da ist es egal, ob ich Service mache oder Fahrräder verkaufe, glaube ich. Von daher bin ich hundertprozentig dabei und bin natürlich dementsprechend auch ganz gerne Servicepartner von Rose.
Thorsten, vielleicht auch noch eine Frage an dich, weil wir dich gerade am Apparat haben. Ja. Die Frage, wie siehst du denn, jetzt hat sich ja das Straßenverkehrsgesetz geändert und endlich ist es durch. Endlich können wir ein bisschen aufatmen und die Städte können ein bisschen freier agieren. Denkst du denn, wie wird sich denn der Markt entwickeln, wenn die Städte sich verändern? Siehst du denn da noch großes Potenzial? Und wie siehst du denn insgesamt die Marktentwicklung der Fahrräder?
Ja, aus unserer Wahrnehmung raus ist die Infrastruktur, die man heute gerade in den Großstädten findet, wirklich eher noch ein Fahrradverhinderer, muss man ganz ehrlich sagen. Und viele Leute haben Angst, in Köln beispielsweise, um mal eine Stadt zu nennen, wo es wirklich auch manchmal abenteuerlich zugeht, da aufs Fahrrad zu steigen. Es gibt sicherlich fast in jeder größeren Stadt auch positive Beispiele, aber ich glaube, dass die sich jetzt dann einfach noch viel schneller entwickeln lassen. Und ich glaube, dass das Thema urbanes Radfahren, Pendeln zur Arbeit beispielsweise mit dem Fahrrad, sich wirklich auf ganz, ganz breiter Front durchsetzen wird, weil es ist einfach die bessere Lösung. Es ist oft schneller, es ist vor allem gesünder, die Leute kommen viel entspannter und auch im Kopf frischer bei der Arbeit an und haben das Gefühl, was für sich getan zu haben. Und ich glaube, da stehen wir gerade tatsächlich erst am Anfang der Bewegung. Und was das zweite Thema Sport angeht, weil letztendlich das ist so, wie wir es jetzt klassischerweise kategorisieren würden, einmal urbanes Radfahren und alles, was so eher so in Richtung Tourismus, Reise geht. Das andere Thema Sport, auch da sehen wir im Moment einen massiven Zulauf, gerade im Einsteigerbereich. Sehr, sehr viele junge Frauen, die aufs Fahrrad steigen. Auch da glaube ich, dass wir tatsächlich vor einer neuen Boomphase stehen.
Das finde ich ja mal ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, gerade bei einigen sind die Zahlen gerade im Augenblick nicht so super fantastisch. Von daher eine positive Aussicht und ein bisschen Mut machen, das hat jetzt richtig gut getan. Danke dafür, Thorsten. Das war mal so ein kleiner Einblick, wie Rose tickt und wie ihr so drauf seid. Ich fand das sehr aufschlussreich und danke dir für das Interview.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
So, jetzt haben wir das Pro und Contra für eine Servicepartnerschaft mit einem Versender oder in diesem Fall mit Rose gehört. Wenn ihr selber eine Meinung dazu habt und sie uns mitteilen wollt, freuen wir uns auf jede Rückmeldung über unsere E-Mail-Adresse.
Pack das mal in dein Topcase.
Mensch, wenn ich jetzt als Fachhändlerin oder als Fachhändler drüber nachdenke, ich würde auch gerne so eine Partnerschaft mit Rose eingehen. Wie komme ich denn daran? Wo muss ich anrufen? Was muss ich für Sachen bereitlegen? Was muss ich dann alles sagen oder tun oder machen? Uwe, gibt es da irgendwie eine Hilfe für mich?
Ja, natürlich. Also selbstverständlich stellen wir die Informationen wieder bereit. Im Topcase gibt es ein PDF zum Abholen. Und dann kriegt man die Kontaktdaten von Rose und die informieren dann über die Partnerschaft.
Ja, ist doch wunderbar. Also wenn ich da Lust habe, dann gehe ich einfach in die Shownotes, lade mir das PDF runter und dann habe ich alle Kontaktdaten, die ich brauche und dann ist es ganz einfach, richtig?
So ist es.
Das ist der heiße Scheiß.
Oh, Versicherung, das ist echt so ein trockenes, blödes Thema, oder?
Also das ist es, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ja.
Ja, aber ich habe, als ich vor ein paar Jahren mit der Enra gestartet bin, da habe ich ein bisschen Feuer gefangen. Ich fand es eigentlich total cool und mein Warenwirtschaftssystem ist sogar mit der Versicherung Enra verbunden. Die machen ja Fahrradversicherung, E-Bike-Versicherung und das Gute ist, dass ganz viele Werkstattleistungen darüber versichert sind. Und die meisten von den Fahrrädern, die meisten Aufträge innerhalb von 2 Tagen schon erledigt und bezahlt sind. Ich finde das sensationell.
Ja, das würde mich, glaube ich, als Händler auch sehr zufrieden machen.
Ja, der Kunde hat da gar nichts mehr mit zu tun. Du bist direkt als Händler mit der Versicherung im Gespräch beziehungsweise im E-Mail-Austausch und kriegst relativ schnell innerhalb von 24 Stunden meistens eine Bestätigung für deine Anfrage und dann kannst du sofort mit dem Reparieren loslegen. Und das Ganze wird dann von der Enra übernommen. Ich finde das ein sensationelles Vorgehen. Und das macht es mir leicht, die Enra auch meinen Kunden anzubieten. Also von daher finde ich, ist das ein total heißer Tipp, den Kunden so eine Enra-Versicherung fürs E-Bike oder fürs Fahrrad anzubieten. Und dann hat unsere Werkstatt, also meine Werkstatt, was davon und natürlich die Kunden, weil sie einfach überhaupt gar nicht mehr belästigt werden mit irgendwelchen Kosten.
Also das Richtige für hier den heißen Scheiß.
Ja, finde ich absolut.
Wenn du mehr darüber wissen willst, dann folge dem Link in den Shownotes unter www.enra.eu/b2b.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
In der nächsten Ausgabe wird es mal wieder höchste Zeit, dass wir uns über den aktuellen Absatz in der Fahrradbranche unterhalten. Das machen wir live und in Farbe mit Gästen auf der Eurobike.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.